Kinder, die in Pfarrelternhäusern aufwachsen, die sind doch irgendwie besonders, renitent, eigen, revolutionär. Als Beispiel werden dann immer die RAF-Terroristin Gudrun Enslin und der angriffslustige Atheist Friedrich Nietzsche angeführt. Aber so einfach ist das nicht. Also diese Gleichung frommes Elternhaus, unfromme, renitente Kinder, die geht, weiß Gott, nicht immer auf. Das beweist auch Matthias Hilbert in seinem Buch »Fromme Eltern, unfromme Kinder« Fragezeichen, Lebensgeschichten großer Zweifler. Matthias Hilbert, das dürfen wir verraten, stammt selbst aus einer Pastorenfamilie. Er ist heute bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Hilbert.
Ja, guten Tag. Freue mich, hier sein zu können.
War das vielleicht auch ein Motiv, sich auf die Spuren von Kindern aus frommen Elternhäusern zu begeben, dass Sie selbst aus einer Pastorenfamilie stammen?
Ich glaube schon, dass das mitgespielt hat, weil mich schon lange auch Biografien beschäftigt haben von Dichtern vor allen Dingen, die aus einem frommen Milieu stammen, wie zum Beispiel Hermann Hesse. Dort habe ich auch 2005 ein Buch verfasst über sein pietistisches Elternhaus. Zwischen Rebellion und Liebe habe ich das Buch genannt. Und das hat sich dann fortgesetzt, dass ich auch auf andere Personen gestoßen bin, wo ich sagte, hey, das ist doch ganz spannend, sich damit zu beschäftigen und wie diese Menschen auf ihre christliche Sozialisation reagiert haben.
Hermann Hesse, um da gleich anzuschließen, der taucht auch in Ihrem Buch auf, also die Lebensgeschichte von Hermann Hesse. Der hat ja seinen Glauben ständig neu erfunden, oder?
Das kann man so sagen. Man kann auch ein Stück weit von einer Rebellion gegen den elterlichen Glauben sprechen, wobei er stets mit Hochachtung und Respekt und Wertschätzung seinen Eltern gegenübergestanden hat. Zumindest später in der Pubertät kam es ja zu dieser großen Krise und Rebellion dem Elternhaus gegenüber. Aber danach eine große Wertschätzung ihrem authentisch gelebten Glauben entgegengebracht hat. Seine Eltern waren ursprünglich Missionare gewesen. Aber er hat für sich einen anderen Weg gewählt. Er hat gewissermaßen aus verschiedenen Religionen sich das zusammen gebastelt, möchte ich fast sagen, wie es dann so in seinem Interesse und auch seiner Veranlagung entsprach.
Seine Bücher sind ja, viele seiner Bücher, die meisten sogar, voll einer gewissen spirituellen Energie, Siddhartha zum Beispiel und andere. Also da steckt schon viel Frömmigkeit dahinter, oder?
Das ist richtig. Also er war sicherlich ein, wenn man so will, spiritueller Mensch, mal mehr, mal weniger. Es hat sogar Phasen gegeben, auch so in den 40er Jahren, dass es so schien, dass er sich auch wieder dem christlichen Glauben des Elternhauses annähern würde. Aber er hat das dann doch wieder, was möchte ich sagen, zurückgezogen.
Aber Atheist war er eigentlich nie. Also diese Ausrichtung, diese Suche nach Gott, die war ihm immer zu eigen.
Auf jeden Fall. Nein, Atheist war er nicht. Aber er hat ein eigenes Glaubens- und Gottesverständnis entwickelt. Ein sehr originäres, möchte ich mal sagen, Glaubens- und Gottesverständnis.
Was ist das für ein Glaubens- und Gottesverständnis? Dieses originäre Glaubens- und Gottesverständnis?
Ja, dass er eben versucht hat, auch in anderen Religionen, vor allen Dingen auch im Hinduismus, nachzuspüren, was Glauben und Glaubensfindung betrifft, Glaubenserfüllung auch. Aber er war kein Hinduist, er war auch kein Buddhist. Er hat sich da nie festgelegt. Aber er hat aus verschiedenen, wie schon sagte, Religionen sich das zusammengestellt, eklektisch möchte ich sagen, wie es seiner Eigenart auch entsprach.
Hermann Hesse, das ist eine Biografie, eine Lebensgeschichte, die Sie in Ihrem Buch erzählen. Neben vielen anderen Frauen und Männern aus frommen Elternhäusern. Gudrun Enslin erwähnte ich bereits, andere Schriftsteller wie Friedrich Dürrematt, dann Künstler wie Vincent van Gogh. Aber auch, Sie erzählen auch die Geschichte des Unternehmers Hans Horst Deichmann. Wie haben Sie die ausgewählt? Nach welchen Kriterien sind Sie da vorgegangen?
Ja, das hat sich vieles so im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe mich ja nicht nur mit Hermann Hesse intensiv beschäftigt, sondern auch mit den sogenannten christlichen Dichtern und stieß dann immer wieder auch bei dem einen oder anderen auch auf einen pointiert christlichen Hintergrund, frommes Elternhaus. Später kam ich auch darauf, wenn man einmal geeicht ist auf gewisse Biografien, auch auf andere prominente Personen, die ebenfalls einem christlichen Elternhaus entstammten, wie zum Beispiel eben Heinz Horst Deichmann, der Schuhmogul.
Der immer fromm geblieben ist und der auch sich immer karitativ engagiert hat, aus einem christlichen Glauben heraus. Kann man das so sagen?
Das muss man unbedingt so sagen. Also bei ihm hat es eigentlich in der Biografie keinen Bruch gegeben. Das Elternhaus, vor allen Dingen wie der Vater seinen Glauben, ein einfacher Schuhmacher und kleiner Schuhhändler, seinen Glauben gelebt hat, auch in der Nazizeit, wo er sich um Juden in der Nachbarschaft gekümmert hat, das hat ihn sehr geprägt. Also er hat diesen Glauben des Elternhauses, der sehr authentisch war, der mit hoher sozialer Verantwortung verbunden war, den hat er gewissermaßen übernommen und selbst auch versucht, je reicher er wurde, je erfolgreicher er wurde, umso mehr dann auch von seinem Reichtum anderen abzugeben.
Also hier haben wir eine Lebensgeschichte, ja, Sie sagten es bereits selbst, da gibt es keinen großen Bruch. Das ist bei anderen ganz anders. Also ich nehme mal diese Beispiele Gudrun Enslin oder vielleicht auch Friedrich Engels. Das sind ja doch auch Biografien, hinter die steckt zunächst einmal ein großer Idealismus. Also am Anfang ganz hehre Motive. Bei Gudrun Enslin ist das dann ins Gegenteil gekippt. Ist dieser Idealismus vielleicht zum Teil auch in frommen Elternhäusern angelegt?
Ich glaube schon. Nehmen wir das Elternhaus von Gudrun Enslin. Sie war eine schwäbische Pfarrerstochter. Auch der Vater war ein Stück weit politisch eingestellt, zwar nicht hochgradig, aber im Dritten Reich zum Beispiel neigte er der Theologie von Karl Barth zu. Ich glaube schon, dass sie da auch Impulse mitbekommen hat vom Elternhaus. Sie war auch in der evangelischen Jugendarbeit tätig und engagiert, bis es dann zum großen Bruch während ihrer Jugendzeit dann und Studentenzeit gekommen ist.
Also das Christentum, der Glaube, spielte für sie alle eine Rolle. Auch Friedrich Engels, der hat sogar über Jesus geschrieben in den frühen Jahren.
Alle haben sich mit dem Glauben ihres Elternhauses auseinandergesetzt und später dann im Laufe ihres Lebens eigene Konsequenzen oder Schlüsse gezogen. Die einen haben den Glauben bejaht, für sich selbst auch entdeckt oder neu angenommen. Und andere sind quasi in der Verneinung geblieben oder haben sich zu Atheisten entwickelt, wie zum Beispiel auch Friedrich Dürrenmatt.
Das wird in Ihrem Buch deutlich. Die Lebensgeschichten, die Sie erzählen, zeigen auch, dass jede Geschichte einzigartig anders ist. Vielleicht ist Ihnen nur gemeinsam, dass fromme Elternhäuser auch große Individualisten hervorbringen. Kann man das so sagen?
Ich glaube schon, dass da was dran ist. Denn wenn man in einem frommen Elternhaus aufgewachsen ist, man bekommt ja eigene Prägungen mit. Man setzt sich ein Stück weit ab von anderen Elternhäusern und erlebt eine andere Biografie, als sie allgemein üblich ist. Und das schafft schon auch ein Stück weit Individualismus. Man erfährt auch durch das fromme Elternhaus, dass man Gott gegenüber verantwortlich ist. Und so etwas prägt ganz sicherlich.
Eine wichtige Rolle spielt sich auch das Vaterbild. Also wer ist der Vater, der auf der Kanzel steht? Vater, sagt man auch zu Gott. Spielt das auch eine Rolle, erst recht, wenn man als Kind damit aufwächst?
Ja, das glaube ich schon. Wobei in diesen 8 Fällen, bei den 8 Personen, die ich porträtiert habe, alle Väter und auch Mütter versucht haben, ihren Glauben echt und auch vorbildlich zu leben, ihren Kindern auch ein hohes Maß an Liebe und Akzeptanz entgegengebracht haben. Und das hat sicherlich manchen der Kinder erleichtert, den Glauben, den sie im Elternhaus erfahren und erlebt haben, auch später dann in ihrem eigenen Leben umzusetzen, zu übernehmen. Aber andere haben dann eine andere Wahl getroffen. Es hat auch Phasen gegeben, wie beispielsweise es bei Friedrich Dürrenmatt deutlich geworden ist und Friedrich Engels. Da hat lange Zeit auch eine gewisse Opposition gegenüber dem elterlichen Glauben und auch gegenüber die Vaterfigur mitgespielt, ohne dass man sagen kann, dass die Väter aber autoritär ihre Kinder erzogen gehabt haben. Das war nicht der Fall.
Das ist ja auch bei Gudrun Enslin. Die Eltern haben sich bis zuletzt immer um ihre Tochter bemüht. Also die haben sich nie abgegrenzt, ganz konsequent, sondern sie waren eher sehr traurig und haben sich immer um ihre Tochter weiter bemüht. Also die Lebensgeschichten, die Sie erzählen, das sind viele gelungene Biografien. Deichmann, Hesse, da kann man durchaus davon sprechen, das ist ein gelungenes Leben. Aber Sie erzählen auch von gescheiterten Menschen. Gudrun Enslin haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen. Vincent van Gogh ist da sicher auch zu nennen. Das ist auch eine Lebensgeschichte, die gescheitert ist, oder?
Jein, würde ich sagen. Vincent van Gogh war ja eine sehr komplizierte Persönlichkeit gewesen, was sich auch in seiner Lebensbiografie niedergeschlagen hat. Er war eine Zeit lang in seinen jungen Jahren praktisch Laienprediger gewesen, mit einem hohen Idealismus, mit einem sehr starken ethischen, moralischen Ansprüchen an sich selbst. Er hat ein Stück weit auch diese Frömmigkeit, man kann fast sagen übertrieben, ein Stück weit neurotisch war er sehr stark auch veranlagt. Später kam es dann aus verschiedenen Gründen zu einem radikalen Bruch mit seinem Glauben, den er eine Zeit lang gelebt und vertreten hat. Und dann ist er natürlich der große Maler geworden. Als Maler ist er nicht gescheitert. Als Christ, wenn man so will, als Laienprediger oder Arbeiterpriester, wenn man, er hat unter Arbeitern, unter Bergarbeitern versucht zu evangelisieren, dort ist er gescheitert. Und natürlich, seine ganze Biografie ist sehr tragisch. Sein Ende dann mit dem, ja, war es Selbstmord oder war es ein Unglücksfall, dass sich der Schuss dann gelöst hatte, den dann ums Leben brachte. Das Ganze ist, hat schon eine gewisse Tragik.
Hat aber auch was Eremitisches, also wie er dann losgezogen ist mit seiner Staffelei auf die Felder und in leidenschaftlichem Furor gemalt hat.
Ja, man könnte ihn als einen fanatischen Missionar bezeichnen. Jetzt, Missionar ist ja nichts Negatives, aber er hatte etwas Fanatisches gehabt, der Van Gogh. Einmal in seiner Phase als Laienprediger war er äußerst fanatisch, hatte einen rabiaten Lebensstil entwickelt, hat sich also, was seine Nahrung betraf und seine Kleidung, alles sehr vernachlässigt, wollte nur dem Reich Gottes leben, praktisch ein moderner Franz von Assisi sein und später sein Fanatismus auch in der Malerei, wo er ja auch einen Weg gegangen ist, der sehr eigenständig war und sich auch autodidaktisch mehr oder weniger entwickelt hat. Er war ein Einzelgänger sein Leben lang.
Dieses Fanatische, das findet man doch in einigen Biografien wieder. Also das hatte sicher auch Friedrich Engels, Gudrun Enslin sowieso, Vincent van Gogh, darüber haben wir gerade gesprochen. Ist das auch im frommen Elternhaus angelegt oder hat das andere Ursachen?
Also ich würde eher sagen, wenn man sich auch die Biografien von Enslin, Engels und van Gogh betrachtet, dass hier sehr stark eine persönliche Struktur mitspielt, eine gewisse Veranlagung auch zu Extremen. Und gerade auch bei Gudrun Enslin war dann noch der Fall, wie stark äußere Einflüsse, gesellschaftlicher Art, ideologischer Art, bestimmte Freundschaften, zum Beispiel eben zu Andreas Bader, dass die dann einfach stärker gewesen sind als innerfamiliäre Prägungen und Vorbilder.
Also in einer Biografie, in einer Lebensgeschichte kommen immer viele Dinge zusammen. Das lässt
unbedingt
sich nicht
hier
auf
hier
den Aspekt Pastorenelternhaus, fromme Eltern, unfromme Kinder reduzieren. Das wird in Ihrem Buch ganz klar, Herr Hilbert. Ist es denn nun gut, in einem frommen Elternhaus aufzuwachsen oder nicht? Welche Erkenntnis haben Sie bei der Arbeit an Ihrem Buch gewonnen?
Das kann man eigentlich ganz einfach sagen, was ich auch selbst erlebt habe an meinem Elternhaus. Ein christliches Elternhaus. Christliche Eltern machen sicherlich nichts verkehrt, wenn sie ihrem Glauben versuchen, vorbildlich und echt zu leben und gleichzeitig ihren Kindern ein hohes Maß an Annahme, Wertschätzung und Liebe entgegenbringen. Was das Kind aus diesem Erbe dann macht, das liegt dann nicht mehr im Verantwortungsbereich der Eltern, sondern das betrifft dann die eigene Wahlfreiheit und Wahlentscheidung der Kinder.
So ist das Leben. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Da kann man all das tun, die Kinder fürsorglich betreuen, sie auch fromm im besten Sinne erziehen. Und trotzdem, wie man an Gudrun Enslin sieht, ist das keine Garantie dafür, dass eine Biografie absolut schief gehen kann.
Das ist so. Wir Menschen sind ja keine Marionetten. Und manchmal gibt es auch tragische Entwicklungen. Und um noch einmal auf Gudrun Enslin zu kommen, es war auch sehr tragisch für die Eltern, die am Ende spürten und erfahren mussten, sie erreichen einfach ihre Tochter nicht mehr. Da ist so ein Bruch und da ist so eine neue eigene Welt aufgebaut worden, dass dann das eigene Kind nicht mehr erreichbar ist. Das kann passieren.
Das ist sehr spannend in Ihrem Buch zu lesen, diese ganz unterschiedlichen Biografien, Lebensgeschichten, die aber alle eins gemeinsam haben. All diese Menschen, die Sie porträtieren, sind in frommen Elternhäusern groß geworden. Nun ist Ihr Buch, weiß Gott, ja kein Erziehungsratgeber. Ratgeber haben wir schon genug in den Schränken stehen. Auch wenn wir viel über geglückte und gescheiterte Sozialisation erfahren. Und doch geben Sie uns am Ende des Buches etwas mit auf dem Weg. Das heißt, nicht Sie tun das persönlich, sondern Sie zitieren einen anderen sehr frommen Promi, der ebenfalls Sohn eines Predigers war, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist Johannes Rau gewesen. Sein Vater war pietistischer Prediger, kann man so sagen. Johannes Rau hat seinen Eltern ebenfalls eine sehr hohe Wertschätzung entgegengebracht und ihren Glauben und war auch sehr stark von dem Glauben des Elternhauses selbst geprägt worden und hat aus seinem eigenen Glauben auch nie ein Hehl gemacht, hat es auch nie versteckt, sondern sich auch offen zum christlichen Glauben bekannt. Und er hatte ja dann spät geheiratet, war ja lange Junggeselle gewesen und hatte dann auch schließlich eigene Kinder gehabt. Und dann hat er einen sehr schönen Ausspruch getan, den ich vielleicht an dieser Stelle einfach zitieren darf.
Wir haben das Buch hier zur Hand.
Ja.
Zum Abschluss das Zitat von Bruder Johannes, wie er auch oft genannt wurde, Johannes Rau.
Johannes Rau, der selber einem pietistischen Elternhaus entstammt und bekennender Christ war, meinte einmal auf die Frage, was er heute seinen Kindern als geistiges Gepäck mitgeben würde, das ist viel schwieriger geworden, weil wir als Eltern Miterzieher haben, die es früher nicht gegeben hat. Ich bin ohne Radio und Fernsehen, ohne Telefon, E-Mail und Internet aufgewachsen. Meine Kinder haben ein Programmangebot, das mir nie zur Verfügung stand. Also kann nur das gelebte Vorbild der Eltern sie für die Welt des Glaubens neugierig machen. Wenn das gelingt, dann ist schon viel gewonnen. Es ist schon gut, wenn man erreicht, dass sie nicht verächtlich über den christlichen Glauben reden.
Das sagt Johannes Rau. Vielen Dank, Matthias Hilbert. Fromme Eltern, unfromme Kinder, Fragezeichen, Lebensgeschichten großer Zweifler mit spannend erzählten Biografien von Hermann Hesse, Vincent van Gogh bis Julian Green, über viele konnten wir jetzt gar nicht sprechen. Das Buch ist in der Edition Chrismon erschienen. Es hat 230 Seiten und kostet 20 Euro. Dankeschön.
Bitteschön.